Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wie das oft ist bei der ersten Predigt einer Reihe, wird auch diese Predigt so ein bisschen eine Einleitung in die ganze Reihe sein. Das heißt, wir gehen bei diesem Thema Weisheiten heute noch nicht so stark ans Eingemachte, an die wirklichen Lebensthemen, sondern wir legen so eine Art Grundlage, so eine Art. Es geht heute sozusagen ein bisschen um so ein Werkzeug, mit dem wir dann in den nächsten Wochen uns verschiedene Themen, in denen man weise oder dumm handeln kann, anschauen. Okay, und dafür machen wir ganz am Anfang mal eine kleine Gedankenreise. Ihr wart ja in Gedanken eben schon in der Mongolei. Und dann, wenn ihr euch hier drauf eingelassen habt, vielleicht so in euren inneren Bildern vor einem Thron, vor einem König. Jetzt machen wir eine Gedankenreise in den Ort, an dem du lebst. Also, das ist jetzt ein bisschen psychologisch. Wir hatten ja eben schon Psychologen hier vorne. Brauchst dazu die Augen nicht zumachen, kannst du machen. Keine Sorge, es wird jetzt nicht so schlimm. Aber stell dir vor, du gehst durch den Ort, in dem du wohnst. Bei mir wäre das jetzt also Oberdürbach. Es ist Nachmittag, früher Nachmittag, es ist warm und sonnig, so wie die letzten Tage. Du gehst durch diesen Ort und du hast ein Ziel. Du gehst nämlich zu einer Beerdigung. Deswegen bist du ein bisschen zu warm, nämlich dunkel mit Anzug so angezogen. Dass du zu einer Beerdigung gehst, passt gar nicht so richtig zu der eigentlich fröhlichen Stimmung dieses Tages. Du bist eigentlich auch nicht bedrückt oder so, denn, und das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, du kennst die Person gar nicht, die gestorben ist. Aber du gehst trotzdem zu dieser Beerdigung, ohne dass du weißt, um wen es geht. So, jetzt bist du an dem Friedhof. Ich weiß nicht, ob dein Ort, an dem du lebst, einen Friedhof hat, du den jetzt gerade so vorstellen kannst. Du bist da, du gehst rein in die Kapelle. Vorne ist der Tote aufgebahrt oder die Tote. Der Sarg ist offen, die Leute gehen dorthin und werfen einen letzten Blick auf diesen Menschen, dessen Leben vorbei ist, verabschieden sich, einige weinen. Du gehst auch vor, du weißt immer noch nicht, wer es eigentlich ist. Und dann stehst du dort, schaust in diesen Sarg rein und jetzt bist du geschockt. Jetzt bist du wie vor den Kopf gestoßen, denn es ist du selber. Du liegst in diesem Sarg. Es ist deine eigene Beerdigung, auf die du gehst. Du setzt dich ein bisschen benommen in die ersten Reihe, in eine der ersten Reihe. Es ist dein Leben, was hier zu Ende geht und du bist in der merkwürdigen Situation, in deiner eigenen Beerdigung dabei zu sein. Und jetzt versuch dir mal einen Moment vorzustellen, was deine Familie, deine Freunde, Bekannte jetzt denken und fühlen. Einige gehen nach vorne und sagen etwas über dich und dein Leben und du bekommst es mit. Was erzählen sie? Was für ein Mensch warst du? Wie warst du? Woran erinnern sie sich? Was hat dein Leben ausgemacht? Gedankenreise zu Ende. Irgendwann wird es so kommen. Ne? Du wirst zwar nicht bewusst dabei sein, aber irgendwann wird der Tag kommen, an dem deine Beerdigung stattfindet, an dem das Leben rum ist. Und wir wissen nicht, wann das ist. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem Menschen zurückdenken an Christoph Schmitter oder wie immer du heißt. Und was möchtest du dann? An was für einen Menschen die Leute sich dann erinnern? Was soll dann, wenn sozusagen Resümee irgendwie dran ist, ja, wenn man so eine Linie unter das Leben zieht, was soll dann dein Leben für dein Leben stehen? Was soll aus deinem Leben dann geworden sein? Das hat viel mit unserer Reihe zu tun, denn diese Reihe heißt Weisheiten. Und es wird darum gehen, zu lernen, weise zu leben. Und auf den Punkt gebracht ist ein weises Leben einfach eins, wo jemand seine Lebenszeit wirklich für die Dinge einsetzt, wo er zum Schluss sagen kann, hey, das hat sich wirklich gelohnt, so zu leben. Ich bin nicht einfach gelebt worden, hat sich nicht einfach alles irgendwie so ergeben, bin ich so durchs Leben getrieben, sondern ich habe mein Leben weise genutzt, die Zeit genutzt. Weise Leben heißt einfach heute so handeln, so entscheiden, sein Leben so gestalten, dass man am Ende sagen kann, ja, so würde ich es wieder machen. Mit all den Fehlern, die passiert sind, klar, aber ja, so würde ich es wieder machen. Das wäre weise. Und weises Leben muss man lernen, kann man auch lernen, aber es fällt uns nicht einfach so zu, die Weisheit. Sie überfällt uns nicht irgendwann mit dem Erwachsenwerden oder so. Und deswegen gucken wir uns dieses biblische Buch an, was in der Bibel zur Weisheitsliteratur gezählt wird, das Buch der Sprüche. Und dieses Buch ist ein bisschen anders als viele andere biblische Bücher. Zum Teil ist es wirklich eine Aneinanderreihung von Sprüchen zu unterschiedlichsten Lebensthemen. Und in diesem Buch der Sprüche geht es um das ganz normale Leben, das alltägliche Leben und eben darum, wie man es weise leben kann. Es steckt voller Lebenserfahrung. Menschen, die etwas über das Leben gelernt haben, geben das weiter an andere. Man hat so, wenn man das Buch durchliest, den Eindruck, da ist ein älterer Mentor, der es Jüngeren weitergibt. Also Lebensweisheit steckt da drin, aber auch noch ein bisschen mehr. Das Buch der Sprüche geht eigentlich mit dem Anspruch daran, das, was hier drin steht, ist mehr als menschliche Weisheit. Es ist Gottes Weisheit. Gottes Weisheit sozusagen runtergebrochen in unser so alltägliches Ding. Heute wird das noch gar nicht so besonders auffallen, dass es hier um Gottes Weisheit geht. Es wird heute in der Predigt, so schlimm das ist, aber kaum um Gott gehen. Das wird in den kommenden Wochen anders sein. Da werdet ihr oft merken auch und denken, wow, Gottes Weisheit ist zum Teil ein bisschen anders, als was wir menschliche Weisheit nennen würden. Manchmal steht sie ja sogar ganz schön entgegen. Aber heute fangen wir mit etwas an, wo ich gedacht habe, naja, das könnte man auch in anderer schlauer Literatur so finden. Und wir machen das aber, weil wir so ein bisschen eine Grundlage legen für das, was wir uns dann die nächsten Wochen an konkreten Lebensthemen anschauen. Ich habe gedacht, am Anfang bringe ich mal ein paar Sprüche mit, die zwar mit dem Thema heute noch nicht so viel zu tun haben, aber einfach mal so, um so einen Eindruck zu kriegen von dem Buch der Sprüche. Sie sind einfach, sie sind praktisch umsetzbar, aber manchmal sind sie auch ein bisschen ärgerlich oder unbequem. Einfach mal ein paar Beispiele. Eins aus dem 20. Kapitel, da steht, liebst du den Schlaf, so bist du bald arm. Mach die Augen früh auf, dann hast du immer satt zu essen. Ja, also, Weisheit, sagen die Sprüche, hat einfach mit Fleiß zu tun. Mit früh aufstehen. So ähnlich klingt das nächste. Im Herbst mag der Faulpelz nicht pflügen, später will er ernten und kann nichts finden. Also jetzt sind vielleicht die wenigsten von euch irgendwie in der Landwirtschaft tätig, aber wir verstehen ja, was damit gemeint ist. Ne? So einfach sagen die Sprüche, so ist das eben. Ne? Willst du was erreichen, musst du was investieren, tust du es nicht. Wunder dich nachher nicht, wenn nichts hinten rauskommt. Also Weisheit gepaart mit Fleiß. Das hat ein bisschen was mit heute zu tun übrigens. Aber dann gibt es auch noch ganz andere Sachen. Weisheit hat zum Beispiel, so finden die Sprüche, mit den Menschen zu tun, mit denen ich mich umgebe. Ich kann da weise entscheiden, wen ich zu meinen Freunden mache oder nicht. Das ist das Thema, glaube ich, in 3-4 Wochen. Da steht in Sprüche 6, Vers 27. Nee, das meine ich noch gar nicht. Leider steht da aber. Doch, da ist es. Wer jedes Gerücht weiterträgt, plaudert auch Geheimnisse aus. Darum meide Leute, die zu viel reden. Und ein ganz anderes. Jetzt ein bisschen ernster. Kann man Feuer in der Tasche seines Gewandes tragen, ohne dass das Gewand in Brand oder das Gewand in Brand zu setzen? Ebenso wenig kann man mit der Frau eines anderen schlafen, ohne die Strafe dafür zu bekommen. Kurz, mit der Frau eines anderen pennen ist nicht weise, sagen die Sprüche. Es ist im Gegenteil dumm, weil es macht so viel kaputt. Von Moral ist hier gar nicht die Rede, ne? Sondern einfach davon, dass das naiv ist, weil das Glück kaputt macht. Und in manchen Sprüchen, das ist jetzt der letzte, kommt auch sowas wie Menschenkenntnis einfach zum Tragen. Da steht in Sprüche 14, Vers 13 ein bisschen was Nachdenkliches. Hinter dem Lachen kann sich Traurigkeit verbergen. Und wenn die Freude vorüber ist, ist der Schmerz noch da. Also Weisheit bedeutet, ein Stückchen zu lernen, unter die Oberfläche zu schauen. Zu wissen, dass Schmerz im Leben anderer oder in meinem eigenen nicht einfach dadurch weggeht, dass ich oberflächlich mich in Spaß stürze. Das waren jetzt mal ein paar Beispiele ganz unterschiedlicher Art. Ein bisschen was kann man aber an diesen unterschiedlichen Sprüchen schon klar machen, und das muss man irgendwie im Hinterkopf behalten, wenn man sich die Sprüche anschaut. Nämlich drei Dinge. Das erste, was echt wichtig ist, habe ich so genannt. Die Sprüche beschreiben, wie das Leben normalerweise läuft. Und die Betonung liegt auf normalerweise. Was ich damit meine ist, dass die Sprüche sagen, in der Regel ist es so, dass der fleißige Bauer eine gute Ernte einfährt und der faule Bauer nicht. Wir alle wissen, es gibt Ausnahmen. Ne? Manchmal ernten die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln oder wie das da heißt. Das steht allerdings nicht in der Bibel. Aber es ist ja so, nicht immer zahlt sich Fleiß aus. Manchmal spielt das Leben ganz anders, als es die Sprüche beschreiben. Manchmal findet der Fleißige einfach keinen Job. Manchmal zerstört Trockenheit Ernten. Manchmal haben wir weise gehandelt und trotzdem kommt es anders. Ein Stückchen erlauben sich die Sprüche sozusagen undifferenziert zu sein und das Leben einfach so zu beschreiben, wie das Leben normalerweise funktioniert. Wenn du dir die Ausnahmen anschaust und sagst, ich baue auf die Ausnahmen, ich bin nicht fleißig, weil manchmal klappt es auch anders, dann wirst du garantiert scheitern. Also sie sagen, in der Regel lohnt es sich so zu leben. Und das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben, dass diese Weisheiten keine Garantie für Lebensglück sind. Manchmal klingen sie nämlich so. Mach das so und so, dann wird das so und so. Das Leben ist immer noch das Leben und damit ist es unberechenbar. Und auch ein weiser Mensch ist nicht Herr seines Lebens. Es ist immer noch Gott. Aber normalerweise läuft das Leben so. Und normalerweise ist es klug, der Weisheit der Sprüche zu folgen und dumm es nicht zu tun. Okay, das ist das Erste. Das Zweite, was man lernen kann oder wissen muss über die Sprüche, weise zu werden macht Arbeit. Ich habe vorhin gesagt, dass wir, dass wir etwas lernen werden? Weiß ich gar nicht mehr. Ich wollte es jedenfalls gesagt haben, dass wir in der nächsten Reihe etwas lernen werden. Und Lernen macht Arbeit. Beim Lernen muss ich erst was verstehen. Das macht noch nicht so viel Arbeit. Dann muss ich es umsetzen. Das macht Arbeit. Und es wird uns in den nächsten Wochen nicht reichen, wenn uns die Weisheiten einleuchten. Wir müssen dann anfangen, sie umzusetzen. Letzte Woche habe ich viel über Pferde gelernt und jeden Tag Reitstunden gehabt und darüber etwas gelernt, wie man sie dazu bekommt, zu tun, was man will, dass sie tun, und dazu bekommt, das nicht zu tun, was man nicht will, dass sie tun. Richtig? Ja. So, es ist eine Sache, dem Trainer zuzuschauen, wie er das macht mit seinem Pferd oder dem eigenen und wie er die Übung vormacht und wie das Pferd wie durch Zauberhand diese Dinge tut. Das ist eine Sache, das zu verstehen. Das ist eine ganz andere Sache, es selber zu machen. Und es konsequent und immer wieder so zu machen. Zu üben, Tage, Wochen, Monate lang. Eigene Fehler zu beseitigen. Bis irgendwann das dann so klappt wie bei ihm. Also, verstehen und nicken wird uns nicht reichen. Wir müssen anfangen, wenn wir lernen, müssen wir anfangen, es umzusetzen. Kluge Entscheidungen treffen, unser Leben wirklich zu verändern. Wenn jemand keine Lust hat auf was lernen und auf Arbeit, dann ist er eigentlich in den nächsten Wochen hier ein bisschen fehl am Platze, weil es nicht so viele Streicheleinheiten gibt, sondern mehr Herausforderungen. Und nicht jeder lernt gerne. Die Sprüche sagen dazu in ihrer harten Art und Weise, okay, das ist dumm. Das ist nicht schlau. Nicht lernen zu wollen, bewahrt dich mit absoluter Sicherheit davor, weise zu werden. Dabei wäre Lernen eine kluge Investition. Es wäre eine Investition in deine Zukunft, in dein Leben. Und je jünger du bist, das klingt bei den Sprüchen aus ein bisschen durch, desto mehr Chancen hast du noch, kluge Entscheidungen zu treffen. Desto mehr liegt noch vor dir. Ich lese mal was vor aus Sprüche 3, Vers 18 und ein bisschen weiter noch. 13 bis 18. Wie glücklich ist ein Mensch, der die Weisheit gefunden und Erkenntnis erlangt hat. Weisheit besitzen ist besser als Silber und wertvoller als das reinste Gold. Sie ist kostbarer als Edelsteine. Nichts, was man sich wünschen könnte, ist mit ihr vergleichbar. Mit der rechten Hand bietet sie dir langes Leben und mit der linken Hand Wohlstand und Ansehen. Da merkt man etwas von dieser undifferenziert. Tu es so, dann wirst du lang leben und reich. Ne? Sie ist der wahre Baum des Lebens. Wer sie erlangt und festhält, kann sich glücklich preisen. Kurz gesagt könnte man sagen, hey, willst du reich und berühmt werden? Das ist nicht genug. Setz dir höhere Ziele als das. Weisheit ist mehr. Strebe nicht danach, strebe nach Weisheit. Jemand hat mal gesagt, was nützt es oder was bringt es schon, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Also, die Sprüche sagen, es geht um mehr als um das. Und dann kommt aber immer mit, und dann wird auch dein Leben in anderen Bereichen gelingen können. Wieder mit dem Hinterkopf, hey, normalerweise. Ich möchte, dass wir das nicht vergessen und das nicht so als so platte Lebensregeln nehmen, die zum Schluss dann immer zum Erfolg führen müssen. Okay, das wäre das Zweite. Und das Lernen Arbeit macht und dass sich das aber lohnt. Und das Dritte, das ist nur noch ganz kurz, die Sprüche machen nur Sinn, wenn man Gott ernst nimmt. Man kann ja viele Lebensweisheiten sich anschauen, aber die biblischen Lebensweisheiten in den Sprüchen basieren alle auf dem Fundament, dass jemand Gott ernst nimmt. Da steht in Vers 7, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Also, die Sprüche setzen bei all ihren Ratschlägen für das Leben voraus, dass sich ein Mensch für Gottes Meinung interessiert und dass er ihr folgen will. Und ich weiß nicht, manchmal, wenn so ein menschliches Leben daneben geht oder wenn wir merken, wir kommen an Grenzen, es läuft nicht so, wie wir dachten, dann öffnen wir uns manchmal dafür, nach Gott zu fragen. Und dann interessiert uns manchmal der Weg, den er vorschlägt, den wir gehen könnten. Oft leider erst dann, wenn wir merken, wir kommen allein nicht mehr klar. Ich weiß nicht, was du in Bezug auf Gott denkst. Aber es ist schon wichtig zu wissen, die Sprüche reden aus dieser Perspektive. Ja? Weisheit kommt von Gott. Und die Sprüche behaupten, das Leben gelingt eigentlich nicht ohne ihn. Okay. Nichtsdestotrotz kann man auch, wenn man diese Entscheidung für sich noch nicht getroffen hat mit Gott und so, schauen, ob einem das, was die Sprüche an Weisheit bietet, ob einem das einleuchtet. Was logisch scheint. So, jetzt zu dem Thema heute von Ameisen und selektiver Faulheit. Es ging ja also eben schon ein bisschen um Fleiß und Faulheit und um Lernen und Arbeit. So. Die Sprüche nennen ab und an den Faulpelz. Ja, sie schreiben ab und zu den Faulpelz im Gegensatz zu dem weisen Menschen. Und bei dem Thema bleiben wir heute ein bisschen. Auch wenn das irgendwie komisch ist, darüber zu predigen. Ne? Aber mache ich trotzdem. Und das klingt ja auch erstmal nicht so spannend. Aber im Grunde ist das, was du heute mitnehmen solltest, die Erkenntnis, oder aus den Sprüchen lernen kannst heute, ein weiser Mensch ist einer, der die Initiative ergreift und etwas tut. Und das ist im Grunde die Grundvoraussetzung für die nächsten Sonntage, wenn wir uns verschiedene Lebensthemen anschauen. Ein weiser Mensch ist einer, der etwas erkennt, Initiative ergreift und etwas tut. Und ich lese diese Ameisenstelle vor, an der sich der Titel anlehnt, Sprüche 6, Vers 6. Sieh dir die Ameise an, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst. Sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber. Und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Erntezeit ihre Vorräte. Wie lange willst du noch liegen bleiben, du Faulpelz? Wann geruhst du endlich aufzustehen? Nur ein kurzes Nickerchen, sagst du. Nur einen Moment die Augen zumachen und die Hände in den Schoß legen. Und während du das tust, kommt die Armut zu dir wie ein Landstreicher und die Not überfällt dich wie ein Einbrecher. Okay, es geht mir vor allen Dingen um den ersten Teil, um die Ameise und dieses Vorbildhafte an ihr. Die Ameise ist ja sprichwörtlich ein aktives Tier, ne? Sieht jeder, der mal so einen Ameisenhaufen sich anschaut. Man hat noch selten eine Ameise einfach irgendwo abhängen sehen. So, was die Sprüche sagen, was das Vorbildliche an der Ameise ist, das Weise, ist ihre Eigeninitiative. Da steht, sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber. Hat sie vielleicht irgendwie doch, weiß ich nicht, gibt es da nicht so eine Ameisenkönigin, na egal. Die Grundwahrheit, die Sprüche sozusagen für heute lehren, heißt, ein weiser Mensch ist ein initiativer Mensch. Bist du ein initiativer Mensch? Ich meine, das gibt es ja manchmal so, dass Leute besonders initiativ von ihrem Charakter her sind, von ihrer Persönlichkeitsstruktur, andere weniger, aber bist du ein initiativer Mensch? Um gleich einem Missverständnis vorzubeugen, die Ameise scheint ja, wenn man ihr zuguckt, so ein bisschen ein Workaholic zu sein. Die arbeitet immer irgendwie. Und das ist sie vielleicht sogar, weiß ich nicht. Darum geht es heute aber nicht. Es gibt eine Art von Initiativsein, von Fleißigsein, von Ehrgeiz, von Stress, die krank ist. Und in unserer Leistungsgesellschaft hat diese Krankheit viele Menschen gepackt. Mit Sicherheit sitzen hier Leute, die sich angesteckt haben. Ich bin auch nicht immun dagegen. Und solche Leute könnten jetzt hier sitzen und diese Ameisenpredigt hier hören und sich bestätigt fühlen und ihr ungesundes Leben weiterleben und noch mehr leisten. Oder es könnte sein, dass du unter diesem Leistungsdruck schon mal in deinem Leben zusammengebrochen bist. Burnout. Und jetzt bauen diese Ameisen hier plötzlich wieder diesen blöden Druck auf, den du eigentlich abgeschüttelt hast. Wenn das so ist, dann verstehst du diese Sache hier falsch. Leistungsdruck ist nicht gemeint. Im Gegenteil, hier steht, die Ameise hat keinen Aufseher und keinen Antreiber. Also sich von was auch immer zu Leistung anzutreiben zu lassen, ist nicht das, worum es mir geht. Von einem angeknacksten Selbstwertgefühl zum Beispiel lassen sich Leute antreiben. Oder von gesellschaftlichem Druck oder von irgendwem, dem sie es zeigen wollen oder so. Das ist nicht weise, durchs Leben getrieben zu sein. Vor allen Dingen führt es nicht zu einem langen Leben, sondern eher zu einem Infarkt irgendwann. Getrieben sein ist was anderes als initiativ sein. Oder anders gesagt, das Gegenteil von Faulheit ist nicht Stress. Und Fleiß, so ätzend sich das Wort anhört, ist was anderes als Arbeitswut. Also behaltet auch das im Hinterkopf. So, jetzt machen wir es praktisch. Wenn es heute also um Faulheit oder eben nicht Faulheit geht, Warum warnen die Sprüche immer so vor Faulheit? Ich las den schönen Satz bei jemandem, weil die natürliche Fließrichtung des Lebens abwärts ist, nicht aufwärts. Die natürliche Fließrichtung des Lebens ist abwärts, nicht aufwärts. Und auf Initiative, auf Aktivität zu verzichten, das ist wie in einem Boot zu sitzen und meinen, es treibt mich stromaufwärts. Nein, es wird mich stromabwärts treiben. Es ist sozusagen ein Leben, in dem wir glauben, irgendwann wird alles irgendwie besser. Ich zitiere mal jemand aus einem Buch, an das sich die Predigtreihe anlehnt, aber das man leider nicht mehr kaufen kann. Da schreibt Bill Heibels: Eines Tages werde ich Lust haben, etwas mit meinem Leben anzufangen. Ich werde auf wundersame Weise morgens früher aufstehen. Ich werde Dinge rechtzeitig erledigen. Ich werde aufhören, so viel Zeit zu verschwenden. Ich werde über den absoluten Traumjob stolpern. Der perfekte Partner wird in mein Leben treten. Die Kreditinstitute werden meine Schulden stornieren. Ich werde im Lotto gewinnen. Meine Ehe wird sich von selbst wieder bessern. Meine Kinder werden aufhören, Unsinn zu machen. Mein Stoffwechsel wird sich beschleunigen. Das Fett wird nur so dahinschmelzen. Ich werde keinen Alkohol mehr brauchen. Ich werde Gutes tun wollen. Eines Tages wird es einfach irgendwie passieren. So. Die Grundannahme eines solchen Lebens ist, man kann gewinnen, ohne zu investieren. Und das nennen die Sprüche Faulheit. In Ausnahmefällen ist es ja sogar so, ne? Wir kennen so Leute, die haben irgendwie immer Dusel. Oder die hatten schon mal Dusel in ihrem Leben. Auf unverschämte Weise haben sie nichts investiert und trotzdem gewonnen. Aber in der Regel ist es nicht so. In der Regel wird unser Leben nicht besser, wenn wir nicht initiativ werden. Okay, und das ist das Erste, was wir also von der Ameise lernen können, um weise zu werden. Initiativ werden. Und zwar, initiativ werden bedeutet das Aufschieben auf irgendwann zu beenden. Und das ist nicht so einfach. Denk mal an etwas, was du geschafft haben willst am Ende deines Lebens. Irgendwann, wenn du dich auf den Friedhof tragen, willst du das geschafft haben. Gibt es etwas, was du ändern würdest? Oder gibt es etwas, was du längst hättest ändern müssen? Ich bringe jetzt mal bewusst kein Beispiel, sondern denk du mal an etwas, was du sagst, hey, das schiebe ich so vor mir her. Und wenn du schnipsen könntest, dann würdest du gerne, dass das jetzt anders ist. Ne? Aber das mit dem Schnipsen funktioniert nicht. Und deswegen sagen die Sprüche, okay, werd initiativ, krieg den Arsch hoch. Und zwar nicht morgen, sondern heute. Und ich bewundere Leute, die unangenehme Dinge nicht aufschieben, sondern sie deswegen schnell tun, weil sie dann schnell hinter sich haben. Das ist nicht dumm. Das ist nur irgendwie nicht in meiner Natur, leider. Das heißt aber nicht, dass ich davon nicht lernen kann und anfange, es genauso zu machen. Wir tendieren dazu, die Dinge erst morgen zu machen. Und damit meinen wir eigentlich nicht morgen, sondern manchmal geht es nur um den Müll runtertragen, okay. Manchmal geht es um ein klärendes Gespräch, was wir zu führen haben. Manchmal geht es darum, dass wir ein Buch schreiben wollen, was auch immer. Aber nicht heute, morgen. Und im Prinzip das, was wir heute tun könnten und was man eigentlich auch heute tun müsste und was wir trotzdem auf morgen verschieben, das werden wir wahrscheinlich in 10 Jahren auch noch nicht getan haben. Deswegen, wir müssen mit dem Aufschieben aufhören, wenn wir weise werden wollen. Ich will Ihnen niemand unterstellen, dass er ein fauler Sack ist. Wahrscheinlich sind das die wenigsten von uns, aber es gibt eine Art von Faulheit, der unterliegen wir alle. Und die habe ich genannt, die selektive Faulheit. Deswegen steht das im Titel. Von Ameisen und der selektiven Faulheit. Selektive Faulheit ist, wenn du in deinem Job großartig bist und viel Geld verdienst, aber deine Kinder kennst du nur vom Hörensagen. Das ist selektive Faulheit. Selektive Faulheit ist, wenn du hier sonntags irgendwie in der Predigt was gehört hast, wo du denkst, wow, das leuchtet mir ein, das könnte ich angehen und montags weißt du nicht mehr, was es war. Selektive Faulheit ist, wenn du eine Charakterschwäche hast und du sagst darüber, naja, so bin ich halt, tust es damit ab und arbeitest deswegen nicht daran. Selektive Faulheit ist, wenn du sagst, ich sollte mehr Sport treiben, aber wirklich, ich sollte wirklich. Aber nicht heute. Weise Leben bedeutet, wir nehmen die Bereiche in den Blick und werden initiativ. Die Bereiche, in denen wir von selektiver Faulheit geplagt sind. Okay, das Zweite, was die Ameise lehrt. Ein weiser Mensch denkt vorausschauend. Ja, das ist das mit der Ameise. Sie sorgt im Sommer für ihre Nahrung. Dann hat sie nachher zu fressen. Also, dem Faulen wird vorgeworfen, er schläft jetzt, legt die Hände in den Schoß und so. Und dann, während er das tut, überkommt ihn irgendwie das Unheil da. Da geht es ja jetzt um finanzielle Probleme. Aber die Grundwahrheit, die man daraus ziehen kann, ist, Faulheit denkt nicht nach vorne, sondern immer nur an jetzt. Weise ist, vorausschauend zu denken. Und was ich mit vorausschauend denken meine, Achtung, jetzt kommt wieder ein unangenehmes Wort, vorausschauendes Denken führt zu Disziplin. Diszipliniert leben. Initiativ werden bedeutet diszipliniert leben. Jetzt weiß ich, dass das ein Wort ist, was vielen gleich den Spaß am Leben verdirbt, Disziplin. Außer beim Sport, da gibt es auch Disziplin, ne? Da hat das irgendwie nicht so diesen negativen Touch. Dabei weiß jeder Sportler, dass Disziplin der wichtigste Verbündete war auf seinem Weg dahin zu gewinnen. Wenn Oli Kahn nicht diszipliniert wäre, dann wäre er so weit gekommen als Torwart wie ich. Ich weiß nicht, ob er das sagen würde in dem Interview. Vielleicht würde er sagen, er ist ein Naturtalent. Aber Disziplin gehört für einen Sportler existenziell dazu. Vor ein paar Wochen wurde meine Frau am Knie operiert, Kreuzband. Und anscheinend liest sich der OP-Bericht irgendwie wie eine umständliche Bastelei. Alles ist nicht so gelaufen, wie es sollte oder schwieriger gewesen oder irgendwas. Und der Arzt, der sich den OP-Bericht angeguckt hat, nicht der Operateur, hat gesagt, gut, dass Sie von Dr. XY operiert worden sind. Ein anderer hätte das so nicht hingekriegt. Was ich damit sagen will, dieser Mann scheint eine Kapazität zu sein. Sein Name steht irgendwie für gute handwerkliche Kniebastelei. Und ich habe ihn nicht gefragt, aber wenn man ihn fragen würde, wie bist du da hingekommen? Wie sind Sie da hingekommen? Ich schätze, er würde nicht sagen Glück oder Naturtalent oder was, er würde sagen Disziplin. Es waren Jahre harter Arbeit, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und ich schätze, das Wörtchen Disziplin würde ihm irgendwie nicht in der Schauer über den Rücken laufen, sondern er würde an etwas denken, was ein Verbündeter, ein Freund war auf seinem Weg dahin, wo er jetzt ist. Also ich glaube, was wir lernen müssen, ist Disziplin als unseren Freund anzuerkennen, wenn wir vorausschauend denken. Disziplin als wertvolles Hilfsmittel. Und jetzt noch drei kleine Punkte, wie wir Disziplin lernen können. Und dann bin ich fertig. Wenn wir vorausschauend denken, also nicht nur an jetzt hier, sondern das, wo wir hinwollen. In dem Bereich, wo wir vielleicht noch nicht vorwärts gekommen sind. Und wir erkennen, hey, Disziplin wäre nötig. Wie können wir Disziplin lernen? Das Erste, setz dir ein hohes Ziel. Setz dir ein hohes Ziel. Warum? Weil wenn du kein hohes Ziel hast, lohnt sich Disziplin nicht. Disziplin an sich macht keinen Spaß. Diesen Winter wollte ich Tiefschneefahren lernen. Und ich hatte genau verstanden, wie das geht. Ich könnte das genau beschreiben, wie man das macht. Leuchtet mir total ein. Ich könnte wahrscheinlich jemandem das beibringen, solange ich es nicht vormachen müsste. So. Was jetzt kam, war üben, 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 beziehungsweise fallen, hin, aufstehen, fallen, aufstehen, fallen, aufstehen, immer in den Tiefschnee rein und wieder aufstehen. Spaß macht das nur denen, die zuschauen. Und weh tut es auch. Aber das ist im Prinzip das, worauf es ankommt, wenn ich etwas verstanden habe. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist für mich kein Ziel, Tiefschnee fahren. Okay, Piste reicht, was soll's. Für mich ist es ein hohes Ziel, weil es sieht einfach saugeil aus, wenn man es kann. Es ist ein cooler Gedanke, irgendwann könnte ich das auch. Also, das Ziel ist weit weg. Bei mir jetzt vielleicht noch einen Winter oder noch zwei. Aber in dieser einen Woche habe ich mich vom gar nicht Tiefschneefahrer zum schlechten Tiefschneefahrer entwickelt. So. Das hohe Ziel motiviert dich zu Disziplin. Disziplin an sich macht keinen Spaß. Kannst du ein paar Ziele nennen, die du erreichen willst, dieses Jahr vielleicht noch? Oder gibt es da nichts? Wenn es nichts gibt, spar dir Disziplin. Wenn du zufrieden bist mit dem, wie es ist. So. Flussabwärts treibt es sich auch ohne Anstrengung. Man kann ja sagen, vielleicht ist flussabwärts die Landschaft auch ganz nett. Okay, aber Ziele würden dich motivieren. Und es ist klasse, Ziele zu erreichen. So, für den nächsten Punkt schauen wir uns einen kleinen Clip an, obwohl es schon 12 nach, aber ich habe den jetzt extra. Jetzt schauen wir uns den auch an. Und zwar, bis du das da oben hast, da erkläre ich was zu dem Clip. Es gibt ja noch eine andere Sorte Tiere, die von denen man was lernen kann in puncto Fleiß. Und das sind die Pinguine. Insbesondere surfende Pinguine. Und hier geht es um einen surfenden Pinguin, der Cody heißt. Und ihm mangelt es nicht am hohen Ziel. Er hat eins, er will den Surf Cup, den diesjährigen Surf Cup gewinnen. Er hat sogar einen Mentor gefunden, der ihn trainiert. Bei Codys Disziplin lernen mangelt es an einer anderen Sache. Das schauen wir jetzt an.
Ein Traum wird wahr. Ein Traum wird wahr. Ich baue zusammen mit Kühl ein Board. Und das ist aus Koaholz. Alle richtig guten Boards sind aus Koaholz.
Also pass auf. Ich habe hier mal die Kontur vorgezeichnet. Die Frage ist jetzt, soll es einen steilen oder einen gestreckten Rocker haben?
Tja, wenn du mich so fragst...
Was für dich das Richtige ist, liegt genau dazwischen. Vertrau mir, ich bin der Experte, okay?
Okay.
Das hier ist das Modellierwerkzeug. Also, stell dir vor, dass das Surfboard bereits da drin steckt, irgendwo. Jetzt ist es dein Job, es da drin zu finden und freizulegen.
Okay.
Jeder Zug zählt. Warum grinst du? Lass das sein.
Mach ich doch gar nicht. Ich bin nur aufgeregt.
Es ist nicht so, als würde man eine Eisscholle zerstückeln. Dafür braucht man Geduld. Und Gefühl.
Schon gut. Ich probiere. Gibst du mir mal das Werkzeug? Mann.
Na schön, hier.
Leg okay. Los. Danke. Jetzt geht's los.
Was soll denn das? So.
Hör zu, wenn du es machst, musst du es richtig machen. Also pass auf, guck hin. Mit der Maserung. Mit der Maserung. Siehst du, wie ich das mache? Lass das Werkzeug die Arbeit machen. Verstehst du? So, als würdest du eine Welle reiten. Lass die Welle die Arbeit machen. Kämpf nicht dagegen an. Die großen Wellen kann man nicht bekämpfen, Cody. Fließende Bewegungen. Mit viel Gefühl ausgeführt. Entdecke das Board im Bau. Schritt für Schritt.
Ja, schon klar.
Siehst du das, Cody? Du musst nur...
Darf ich jetzt mal selber ran, oder wie ist das?
Mit der Maserung.
Darf ich jetzt ran?
Darf ich jetzt ran? Ja, ich habe mich mitreißen lassen, entschuldige. Ist ja dein Board.
Mein Board. Mit der Maserung, klar.
Mhm. Und ich, mit Augenmaß.
Klar.
Ab und zu.
Fließende Bewegung mit der Maserung.
Nicht zu fließend.
Los geht's.
Du machst es falsch.
Lass du... So nicht! Wie soll ich Gefühle entwickeln, wenn du mir dazwischen funkst, okay? Lass mich machen!
Darf ich nicht doch helfen?
Lieber nicht. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche sie echt nicht.
Ach, du brauchst meine Hilfe
Ich kann darauf verzichten.
Oh, in Ordnung. Okay? Prima.
Ich will nur mein Board bauen.
Dann bau es doch allein, von mir aus. Prima.
Danke, danke.
Mir ist völlig egal, wie dein Board aussieht. Du bist derjenige, der es reiten muss.
Stimmt, genau. Wiedersehen.
Es ist irgendwo da drin. Du musst es frei doch.
Geh woanders hin, bitte. Bitte.
Schneid dich nicht.
No.
Es ist also der dritte.
Der Film ist ganz nett, vor allen Dingen dieser Hahn da, der dann kam, aber naja. Er kriegt natürlich dieses Board dann über Nacht nicht hin. Am nächsten Tag ist es nur so ein zusammengeschnitztes Wrack, was gleich zerbricht und eben überhaupt kein Superboard wird. So, eine Hilfe, um Disziplin zu lernen, was er noch nicht so drauf hat, ist das Prinzip der verzögerten Belohnung. Bei Cody würde das bedeuten, jetzt geduldig arbeiten, um später ein geniales Surfbrett zu haben. Geduld hat er nicht. Bei den Ameisen im Sommer sammeln, im Winter satt werden. Das Prinzip der verzögerten Belohnung. Und das Prinzip der verzögerten Belohnung handelt vorausschauend. Ich bezahle jetzt einen Preis und dafür bekomme ich später. Auf dem Teller meiner Tochter lagen letzte Woche eine Kartoffel und eine Fischstäbchen. Eins davon mag sie, eins nicht. Und ganz entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit futterte sie plötzlich die Kartoffel auf. In einem Mal, um dann das Fischstäbchen zu genießen zu können. Das ist das Prinzip der verzögerten Belohnung. Und wenn sie das verinnerlicht hätte, dann würde sie später das gleiche Prinzip vielleicht beim Mathelernen anwenden. Und weniger Stress in der Schule haben, weil sie morgens nicht noch hektisch die Hausaufgaben abschreiben muss. Wenn sie das Prinzip gelernt hätte, dann würde sie mit 16 vielleicht nicht auf den ersten hübschen Deppen reinfallen, sondern würde mit einer Beziehung warten. Das ist überhaupt nicht so lustig gemeint. Würde mit einer Beziehung warten, bis jemand vorbeikommt, für den es sich wirklich lohnt. Das bedeutet in dem Moment irgendwie Verzicht oder so, aber das ist das Prinzip der verzögerten Belohnung. Sie würde vielleicht später einen Job, der nur mitteltoll ist, trotzdem aushalten und nicht gleich hinschmeißen, weil sie sagt, okay, vielleicht ist es eine Phase, wo ich noch was lerne, wo ich investiere, bevor ich bekomme. So, das wäre der Idealfall, ne? Aber so, das macht Disziplin aus. Weise Lebensführung. Jetzt zu lernen, jetzt zu investieren und später zu gewinnen. So, und das kannst du auf alle Lebensbereiche beziehen, wo du von selektiver Faulheit geplagt bist. Wenn du ein Problem in der Beziehung ändern willst, dann wird es jetzt wehtun, was daran zu ändern und Überwindung kosten. Das ist der einzige Weg. Wenn du erreichen willst, dass du mehr Zeit für Gott hast zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, da müsste ich eigentlich. Würde ich viel mehr Stille in meinem Leben brauchen. Hören auf Gott, konkretes Reden durch die Bibel, was immer. Du wirst jetzt dran arbeiten müssen, Entscheidungen treffen müssen, die Arbeit kosten, und es wird nicht von alleine irgendwann kommen. Das ist das Prinzip der verzögerten Belohnung. Aber es lohnt sich, wenn du ein hohes Ziel hast. Okay, jetzt noch das Letzte. Ein weiser Mensch entscheidet jetzt über seine Werte. Ein weiser Mensch entscheidet jetzt über seine Werte. Und mit jetzt meine ich nicht jetzt. Also ich meine nicht jetzt hier drin. Mit jetzt meine ich vorausschauend, früh genug. Bevor ich in der Situation bin, wo es drauf ankommt. Mit den Ameisen hat das jetzt nichts mehr direkt zu tun, aber mit einem Leben, wo du am Ende mal sagen kannst, ja, dafür hat es sich gelohnt zu leben. es hat was Gutes bewirkt, es hat zur Reife geführt. Angenommen, du hast ein Ziel vor Augen, ein hohes Ziel, angenommen, du bist diszipliniert dabei, Schritt für Schritt darauf zuzuarbeiten, dann werden garantiert irgendwann Dinge auftauchen, die dir in den Weg kommen und die daran hindern wollen, das Ziel zu erreichen. Schwierigkeiten. Dinge, die dich von dem Weg abbringen wollen. Und dann wird es darauf ankommen, dass du Werte hast, dass du weißt, was du willst und warum du das willst. Dass klar ist, das ist mir wertvoll und deswegen gebe ich anderes dafür auf. Oder lass mich nie von anderem nicht abbringen. Also ein Thema in den nächsten Wochen wird zum Beispiel das Thema Ehe sein. Und es ist ein Riesenlebensthema. Und es ist deswegen so riesig, weil es um die Beziehung zu dem Menschen geht, mit dem wir vor haben, unser Leben zu teilen. So. Und das ist ein extrem hohes Ziel zu sagen, mit diesem Menschen werde ich alt. Und zwar auch noch glücklich. Und es ist ein verdammt hohes Ziel und es braucht viel Arbeit und viel Disziplin und viel Investition. Und es braucht Werte, zum Beispiel den Wert der Treue. Denn irgendwann werden Schwierigkeiten auftauchen und irgendwann wird es leichtere Wege geben, als zusammen zu bleiben. Verlockendere Wege. Und wenn ich dann erst mir Gedanken mache, okay, was ist mir wirklich wertvoll? Diese Beziehung, Treue oder so, dann ist es oft zu spät. Also ihr erinnert euch an die Stelle eben, wo das als Dummheit bezeichnet wird, mit einer verheirateten Frau ins Bett zu gehen. Ne? So, sexuelle Versuchung, das ist ein großes Thema bei den Sprüchen. Und zwar einfach, weil es dumm ist, auf die Hormone zu hören, anstatt auf das, was ich mir als grundlegende Werte gelegt habe. So. Und immer schwingt mit, entscheide jetzt, wo du noch einen kühlen Kopf hast. Das entscheide, was du willst, was wertvoll ist. Und dann handle entsprechend. Das könnt ihr jetzt auf alle anderen Lebensbereiche ausweiten. Entscheide, was dir wertvoll ist. Das wird dann wichtig sein, wenn dir Dinge in den Weg kommen, die es schwer machen. Okay. Jetzt fasse ich das mal kurz zusammen. Dann bin ich eigentlich fertig. Und dann schauen wir ganz kurz noch einen Clip an, da aus dem Film. Wie er es dann hinkriegt. Also, Zusammenfassung für heute wäre, wenn du deine Lebenszeit, deine Lebenskraft weise investieren willst, so dass es sich am Ende gelohnt hat, dann musst du initiativ werden. Und zwar vom heutigen Tag an, wenn du es nicht schon bist. Und dann musst du das Aufschieben beenden. Weil die Fließrichtung des Lebens ist abwärts. Und nimm dir den Lebensbereich vor, wo du merkst, hier plagt mich selektive Faulheit. Ja, hier bin ich partiell faul. Und setz dir ein Ziel, vielleicht ein hohes Ziel, daran etwas zu ändern. Dann investiere, auch wenn es unangenehm ist. Und dann triff vielleicht Entscheidungen, was ist für dich da wirklich wertvoll und warum willst du dafür arbeiten. Und dann lass dich nicht mehr davon abbringen. Mit anderen Worten, entdecke die Disziplin als Verbündeten in deinem Leben. So, ihr habt gemerkt, es ging ganz wenig um Gott. Das ist im Grunde ein bisschen die Voraussetzung, die Grundentscheidung, die wir treffen müssen, wenn wir die Lebensthemen der nächsten Wochen angehen wollen. Sozusagen die Einleitung in unsere Predigtreihe. Nächste Woche wird es dann um ganz konkrete Lebensthemen gehen. Und jetzt schauen wir uns einfach noch, weil es schön ist, zum Schluss an, was dabei rauskommen kann, wenn man diszipliniert ist.
Als Gewinn, Pokale und der ganze Kram.
Durch die Tube zu reiten, das ist die mega ultimative Sache beim Surfen. Man ist in der Welle und muss rauskommen. Darum geht's, jeden Tag.
Also wenn ihr mich fragt, das ist unbeschreiblich. Es gibt nichts Vergleichbares im Leben.
Das ist ein Gefühl, das erleben nicht viele Menschen. Das was Besonderes. Das ist außergewöhnlich.
Und ständig versucht man sich daran zu erinnern. Man denkt, hey, kann ich das nochmal machen? Kann ich das wiederholen? Und man wird süchtig danach.
Tja, wenn du einmal drin bist, willst du nie wieder raus.
Wow. Unglaublich.
Oh ja, Mann. Unvergleichlich.
Okay, Mann, unabhängig davon, wie viele Punkte bringt deine Fahrt durch die Tube? Wie sieht denn das im Wettkampf aus?
Liegt Punkte? Man da?
Das ist...
Weißt du, nach wem du gerade klingst?
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.